Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge der Podcast-Serie des Tierschutzvereins Südkreta. In der heutigen Sendung geht es um grundlegende Dinge der Hundeerziehung, so möchte ich es mal sagen. Ein neuer Hund zieht ein und der kennt natürlich noch nicht unsere Hausordnung. Und manchmal kommt es auch zu Missverständnissen, die sich dann über einen längeren Zeitraum auch sehr unangenehm auswachsen können. Wie man das verhindert und was man idealerweise macht, um mit einem Hund zu einem guten Team zusammenzuwachsen, darüber habe ich mich mit meiner Kollegin Johanna Spahr unterhalten. Johanna ist Hundetrainerin und zugleich Buchautorin. Darüber werden wir auch im Podcast sprechen. Und ich freue mich, dass sie heute Zeit gefunden hat, sich mit mir über diese Dinge auszutauschen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Johanna, schön, dass das mit uns beiden heute geklappt hat.
Hallo liebe Julia, ich freue mich auch sehr, dass wir hier zusammengefunden haben.
Schön, dass du dir Zeit nimmst, Johanna. Also, heute geht es ja um Hunde, die ein bisschen Unterstützung von uns brauchen, sage ich jetzt mal. Du hast kürzlich als Pflegestelle des Tierschutzvereins Südkreta einen ziemlich schwierigen Hund aufgenommen. Was war mit diesem Hund denn eigentlich das Kernproblem?
Es war so, dass der Hund sich aggressiv gegenüber Menschen verhalten hat. Nicht pauschal, aber in gewissen Situationen. So war der zum Beispiel draußen, wenn man ihn einfach auf sich zukommen hat lassen. Sehr umgänglich, sehr aufgeschlossen, auch fremden Menschen gegenüber. Und hat aber in seinem Zuhause sehr schnell angefangen, so Dinge wie zum Beispiel das Sofa, seine Hundebox, sein Hundekorb oder auch einen ganzen Raum in Beschlag nehmen zu wollen und hat seine Ansprüche mit ziemlich heftigem Aggressionsverhalten deutlich gemacht. Das heißt, man kam gar nicht mehr richtig an ihn ran, weil der knurrte, beißen wollte etc. Und so mit diesem kleinen Päckchen aus Themen kam er dann eben zu uns.
Ich kann mich noch sehr gut an die ersten Videos erinnern, die ihr mir geschickt hattet mit diesem aggressiven Verhalten. Das war ja schon sehr beeindruckend, was er da für ein Display sozusagen gezeigt hat. Das heißt also, der Hund hat aggressives Verhalten gelernt in irgendeiner Form in seiner Biografie und hat dann durch erfolgreiches Anwenden dieses Verhaltens geschafft, sich unliebsame Situationen vom Hals zu halten. Kann man das so sagen?
Es gibt ja immer unterschiedliche Motivatoren für Verhaltensweisen und bei Neil war der Werdegang recht typisch für Hunde seines Charakters und seines Typs. Das heißt, er hat so mit Eintreten der Geschlechtsreife, so mit ungefähr einem Jahr, haben wir dann später erfahren, angefangen, gewisse Ansprüche einfach geltend machen zu wollen. Da ging es um Ressourcen wie Futter oder eben auch tolle Liegeplätze, die er eben für sich als wichtig empfunden hat. Das heißt, Neil hat gar nicht aus so einer besonders defensiven Situation heraus ausschließlich sich aggressiv verhalten, wenn man was von ihm wollte, sondern auch sehr offensiv, um eben sein Hab und Gut und sein Besitztum für sich zu beanspruchen und da aufzupassen, dass ihm das niemand streitig machen möchte. Gerade bei diesem Thema oder im allgemeinen Aggressionsbereich lernen Hunde natürlich schnell, welche Strategien zum Erfolg führen und welche gegebenenfalls nicht. Sowas kann mal anfangen mit einem kleinen Knurren, wo viele Menschen dann sehr schnell eingeschüchtert sind oder sich erschrecken, zurückweichen und der Hund merkt, ah, das klappt ganz gut. Dann merkt man aber vielleicht auch irgendwann mal, knurrt nur, das muss jetzt trotzdem mal und ist dabei aber nicht besonders sicher. Und dann perfektionieren diese Hunde natürlich ihre Strategien, werden doller in ihrem Verhalten, verhalten sich teilweise zunehmend aggressiver. Es kann auch gut sein, dass anfänglich nur das Futter eine Ressource war und dann wird dieser Kreis an Dingen, die Hunde für sich haben wollen, eben größer und größer. So war es auch bei Neil. Es war erst nur sein Liegeplatz, dann war es das Sofa. Irgendwann war es der ganze Raum, den man nicht mehr betreten durfte. Hunde handeln da ja nicht, um einen zu ärgern, sondern denken da ausschließlich an sich in dieser Situation. Neil, der wusste nicht, dass das für ihn zum eigenen Nachteil ist, weil jetzt kann man ihn dann natürlich nicht mehr anleihen und mit ihm rausgehen. Neil sieht erstmal diesen Vorteil, hey, ich kann hier den Raum für mich haben, dass er am Ende des Tages aber dann darunter leidet. Das ist einem Hund nicht so bewusst, so komplex denken Hunde ja erstmal nicht.
Es ist ganz spannend, wie du das darstellst. Ich habe auch schon manches Mal gedacht, oh, wenn der Hund wüsste, dass er sich jetzt durch dieses Verhalten auch seine Zukunft sozusagen verbaut, in einer netten Familie irgendwie als netter Gefährte gehalten zu werden, würden die das eben wahrscheinlich nicht so machen. Aber wie du sagst, so komplex denken sie ja nicht. Zum Glück hat ja nicht jeder Hund schon Erfahrungen mit aggressivem Verhalten gemacht. Aber trotzdem ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass Aggression ja auch zum normalen Verhaltensrepertoire bei Hunden gehört. Jetzt ist es ja so, da hat der Hund sein Gebiss als recht wirksames Mittel schon bei sich. Das trägt er ja praktisch immer mit sich rum und kann das auch nach Belieben irgendwie einsetzen. Das heißt, er kann dann schon deutlich mit Nachdruck klar machen, was er möchte oder was er nicht möchte. In Nils Fall hast du das ja auch schön geschildert, dass das sich immer weiter generalisiert hat. Was ist denn das Schwierige daran, wenn ein Hund in eine Situation gerät, in der er mit seinen Zähnen sich erfolgreich durchgesetzt hat?
Naja, grundsätzlich, dass der Hund erstmal natürlich merkt, okay, super, hat funktioniert. Für Menschen ist das häufig sehr, sehr emotional, wenn vielleicht sogar auch der eigene Hund sie beißt. Für Hunde ist das häufig wenig emotional. Es kann gut sein, dass der Hund dich in der Situation mit dem Futter gebissen hat, aber abends gerne mit dir kuscheln möchte. Das heißt, das hat ja keine persönliche Ebene für die. Und nur weil ein Hund mal gebissen hat, heißt es nicht, dass er einen grundsätzlich nicht mag. Für Hunde ist das erstmal eine Möglichkeit zu sagen, will ich nicht oder du darfst das nicht oder so machen wir es jetzt nicht. So wie wir Menschen in einem Konflikt auch mal sagen können, hey, komm mir nicht so nah. Das heißt aber nicht, dass ich nicht durchaus mit der Person noch weiter sprechen kann oder dass vielleicht eine Beziehung daraus entstehen kann. Nur weil ich etwas in einer einzelnen Situation nicht möchte. Jeder hat vielleicht schon mal irgendwie einen schlechten Tag gehabt und wollte vielleicht mal gerade irgendwie nicht am Ohr gekrault werden und sagt das dann einfach, oh, bitte nimm mal deine Hand jetzt gerade weg. Das heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem noch die Person, mit der ich auf der Couch sitze, mögen kann. Und ähnlich ist es bei Hunden auch. Die sagen eben in gewissen Situationen mit ihrem Gebiss, lass das oder ich will das nicht oder ich will das. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und haben dann eben einen Erfolg damit. Und das bedeutet erstmal einfach nur, dass sie diese Strategie, beißen führt zum Erfolg, natürlich verinnerlichen. Man denkt immer, man sollte, wenn ein Hund knurrt, auch immer darauf reagieren, weil sonst würde er als nächstes beißen. Und das ist so ein ganz gefährlicher Irrglaube, weil nur weil das Knurren reicht, heißt es nicht, dass der Hund nicht irgendwann trotzdem mal probiert, wie ist es denn, wenn ich jetzt mal beiße. Und im besten Fall müsste man da halt eben gucken, dass Hunde mit diesen Verhaltensweisen nicht unbedingt immer ihr Ziel durchgesetzt bekommen und zum Erfolg kommen. Und da geht es gar nicht darum, dass man den Hunden das mit aller Härte austreiben sollte oder ihnen gleichermaßen aggressiv begegnen sollte. Das ist, wovor ich immer warne. Wenn mich jetzt ein Hund aggressiv angeht, dann schaue ich im besten Fall, dass ich nicht dieselbe Aggression an den Tag lege. Aber trotzdem ist es mir immer ein Bestreben, den Hund mit der Aggression nicht zum Erfolg kommen zu lassen, um ihm eben nicht dieses Lernziel erreichen zu lassen, dass Aggression und Beißen erfolgversprechend ist.
Ich finde das gerade ganz, ganz toll. Also ich bin total geflasht sozusagen, dass du das so sagst, weil aus dir spricht erstens so eine unglaubliche Ruhe. Das strahlst du, finde ich, auch aus. Also wunderbar, auch als Hundetrainerin. Also glaube ich, eine ganz tolle Voraussetzung einfach für deinen Beruf. Aber was ich auch so raushöre, ist, dass da nicht gleich Hopfen und Malz verloren ist. Also wenn ein Hund eben sich mit seinen Zähnen durchsetzt und du hast es auch geschildert, es ist für uns Menschen eine sehr emotionale Sache, weil wir ja Vertrauen investieren und eine Beziehung aufbauen wollen und dann passiert so etwas, Aggression gegen den eigenen Halter ist natürlich wirklich eine schwierige Situation. Das höre ich auch gelegentlich leider. Was mir nochmal wichtig ist zu erwähnen, wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz nehme, also nicht von Welpen an, vom Züchter in allerbesten Bedingungen groß geworden, dann wissen wir ja meistens nicht, welche eventuellen Vorerfahrungen er gerade mit diesem Verhalten schon gesammelt hat, ob er sich da schon erfolgreich durchsetzen konnte.
Das kann für manche Menschen dann plötzlich sehr überraschend zum Vorschein kommen, durchaus, wenn so ein Hund mal eingezogen ist. Gerade in der Anfangszeit muss man natürlich immer noch mal bedenken, dass auch Unsicherheit eine Komponente sein kann, die dazu führen kann, dass Hunde im Schreck oder weil sie auch einfach nicht gerne angefasst werden, mal beißen. Wir haben jetzt so ein beispielhaftes Szenario vielleicht, dass der Hund es sich auf der Couch bequem gemacht hat. Und viele Menschen haben ja erstmal so den Wunsch zu sagen, der Hund soll nicht von Anfang an auf die Couch oder der soll nur auf die Couch, wenn man es ihm erlaubt. Was viele Menschen dann eben machen, ist, dass sie den Hund runterschieben oder am Körper ziehen oder dergleichen. Und das sind so Dinge, wo ich denke, man kann das alles machen, wenn man dann damit klarkommt, wenn der Hund beißt. Das ist nicht der Fall bei den allermeisten Menschen. Das heißt, die würden dann, wenn so ein Hund mal schnappt, zurückweichen. Dann hat der Hund zum einen gelernt, super, ich kann auf der Couch liegen. Und wenn jemand kommt, der das nicht mehr will, dann muss ich einfach nur beißen. Dann kann ich weiter hier liegen. Und der kann dich dann trotzdem immer noch gern haben, weil er meint es nicht persönlich. Das macht ein Hund nicht zu einem Monster, sondern einfach zu einem ziemlich smartem Lebewesen, das auf opportunistische Art und Weise gelernt hat, wie es seine Ziele eben erreichen kann. Da gibt es immer so Dinge, wo ich empfehle, macht eine kleine Hausleine an Hunde dran, wenn ihr euch eben in eurem Handeln nicht so sicher seid oder Gefahr laufen könntet, in so einer Situation erschrecken, und schaut, dass ihr gewisse Distanzunterschreitungen oder Überschreitungen in diesem Sinne anfänglich vermeidet und euch einfach absichert. Also da geht es um so Selbstschutz. Solange ich einen Hund nicht wirklich in- und auswendig kenne, muss ich ein bisschen gucken, wie kann ich mich denn ihm gegenüber jetzt verhalten? Da kann eine Hausleine, an der ich dann den Hund sehr unpersönlich einfach von der Couch nehmen kann, ein absolut probates Mittel sein, um solche Konflikte gerade am Anfang wirklich gut vermeiden zu können. In aller Regel sind das Situationen, die bei den meisten Hunden nicht aufploppen, ne? Weil man gar nicht erst in diesen Moment kommt, wo der Hund nach der Hand schnappt oder dergleichen. Im Zweifel schnappt der Hund dann mal nach der Leine, dadurch erschrecken aber wenig Menschen. Sie machen es dann eben trotzdem. Und dann weiß man, ah ja, okay, findet der Hund kurz blöd, aber dann macht man es wieder und dann lernt der Hund eben, ah, ich muss trotzdem von der Couch. Und dann stellen Hunde so ein Verhalten häufig auch ein. Blöd ist es immer, wenn Hunde sehr früh eben eine gegenteilige Erfahrung machen, merken, es funktioniert und sich dann das Verhalten ungünstig potenziert und er mehr wird. Und dann fallen Kinder sehr schnell, sehr tief in den Brunnen und dann wird es unfassbar emotional für Menschen. Die Unsicherheit beim Menschen wächst dann eben. Dieses Verhalten des Hundes etabliert sich immer weiter und so werden diese ganzen unangenehmen Geschichten in aller Regel geschrieben und das lässt sich wunderbar vermeiden durch sehr einfaches Management in der ersten Zeit.
Super, dass du das so sagst. Also ich nehme jetzt mal mit, Erfolgserlebnisse in dieser Richtung nach Möglichkeit vermeiden. Wir kommen gleich nochmal auf die Hausleine zurück. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, um das auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal klar zu machen, nicht jeder Hund ist aggressiv, der aus dem Tierschutz kommt. Natürlich gibt es die auch, die dann schneller hochfahren und eben dann auch möglicherweise schon gelernt haben, dass sie mit diesem Verhalten durchkommen. Aber es gibt ja die Mehrheit der Hunde, die einfach, ich würde mal sagen, normal unsicher ist am Anfang. Die kennen ja unsere Hausordnung noch nicht, die wissen einfach nicht, wie es hier läuft, was sie dürfen, was nicht. Und ich persönlich bin immer jemand, der sagt, lass die Hunde am Anfang erstmal nicht aufs Sofa, weil das ist ja eine Ressource wie vieles andere auch, Futter und so weiter. Und dieses Übermaß an Ressourcen, was die Hunde dann gleich in der Anfangszeit bei uns bekommen, das steigt manchen dann auch zu Kopfe. Und dann kommt es schnell zu Missverständnissen, genau wie du sagst. Man beugt sich dann rüber und sagt, runter da, ne, runter vom Sofa. Und der Hund denkt, oh mein Gott, Hilfe, und schnappt zu. Ne? Und schon ist der Vertrauensbruch da und das kann man so leicht vermeiden. Magst du das vielleicht nochmal mit dieser Hausleine ausführen? Wie genau muss die aussehen? Welchen Zweck erfüllt die und wie lange habe ich sie dran?
Ich würde grundsätzlich empfehlen, wenn ich jetzt einen Hund habe, gerade wenn der ein bisschen unsicher vielleicht ist, nicht gerne von mir angefasst wird. Ne? Es gibt super viele Hunde, für die sind auch so Dinge wie Anleinen anfänglich sehr unangenehm. Die kommen vielleicht auch noch nicht gut zu einem, wenn man sie jetzt gerade erst ein paar Tage im Haushalt hat. Und da ist es eine wunderbare Möglichkeit, so einen Hund, ohne dass man so körperlich werden muss mit ihm, im Alltag anzuleiten, indem man eben diese Hausleine, ich empfehle meistens so eine 1 Meter lange Leine ohne Handschlaufe, ohne Klimbim da dran, weil der Hund soll sich damit problemlos bewegen können, der soll damit nicht irgendwo festhängen können. Das heißt, ich habe eigentlich eine Strippe so eine kleine Strippe am Hund, die ich am Sicherheitsgeschirr zum Beispiel befestigen kann. Und damit kann ich den Hund im Alltag ganz gut mitnehmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Hund rausgehen will und der Hund liegt in seinem Körbchen, dann muss ich nicht, wenn der Hund nicht auf Ansprache zu mir kommt, da mit dem Karabiner direkt an ihm, während er da noch in so einer komfortablen Liegeposition ist, rumhantieren und ihn in so eine unangenehme Situation bringen, sondern kann sehr selbstsicher einfach nach der Leine greifen, den Hund vielleicht einmal ansprechen und sagen, so, auf geht's. Das macht häufig was, diese Zuversicht auch, die Dinge jetzt zu machen. Das heißt, es gibt immer so mehrere Möglichkeiten, die man ja hat, dieser Situation zu begegnen. Und viele Menschen neigen dazu, sich dann mit tollen Leckerlis zum Beispiel zu bewaffnen und die Hunde anzubetteln, jetzt den komfortablen Platz zu verlassen. Und am Ende passiert es vielleicht doch nicht. Und das sind Situationen, in denen Hunde uns dann natürlich auch wenig durchsetzungsfähig erleben. Die Alternative dazu wäre dann, ich packe mir den Hund jetzt am Geschirr oder am Halsband und ziehe ihn da raus. Das alles lässt sich vermeiden. Zum einen die Tatsache, dass der Hund mich als wenig durchsetzungsfähig erlebt und die andere Tatsache, dass der Hund mich irgendwie als grenzüberschreitend erlebt. Das kann ich verhindern, indem ich einfach die Leine nehme, den Hund einmal freundlich anspreche und in einem absoluten Selbstverständnis sage, wir gehen jetzt. Und vielleicht kommt dann mal ein kleiner Mini-Widerstand, weil der Hund erst sagt, und dann gehe ich aber einfach mal. Und dann tapern Hunde sehr gut in aller Regel mit einem mit. Wenn die dann erstmal in der Bewegung sind und merken, okay, es geht jetzt los, dann habe ich in aller Regel auch keine großen Probleme mehr, die richtige Führleine oder die doppelte Sicherung dann eben an meinem Körper zu befestigen, sodass es dann wirklich gut rausgehen kann. Das sind so Möglichkeiten, wenn es darum geht, das Haus zu verlassen, wenn ich den Hund durch Räume bewegen will. Hunde kennen noch nicht so ein Rein, Raus, ihren Namen. Also viele Menschen sprechen die Hunde, wenn die da sind, immer schon mit ihrem Namen an. Hunde haben dieses Namensverständnis nicht. Das ist eine ganz einfache klassische Konditionierung, die ein wenig Zeit benötigt, bis der Hund weiß, was ist denn eigentlich verlangt, wenn jetzt mein Name gesagt wird oder wenn dieses Wort gesagt wird. Bis das alles so ist, kann es eben helfen, um einen Hund einfach im häuslichen Umfeld bewegen zu können oder eben auch zu sagen, runter von der Couch. Der Hund hat keine Ahnung, was runter von der Couch ist. Der Hund weiß ja auch, wenn er einzieht, erstmal nicht, dass das ein Fehler ist, weshalb es auch falsch wäre, es jetzt irgendwie mit einer aggressiven Körpersprache oder so direkt durchzusetzen. Und da kann man mit der Hausleine einem Hund erstmal sehr neutral vermitteln, da möchte ich dich nicht haben, indem man ihn einfach beharrlich am Anfang so von der Couch befördern kann. Und dementsprechend bin ich ein großer Fan davon, gerade bei Hunden, die anfänglich ein bisschen Probleme mit ihrer Anfassbarkeit haben etc., zu schauen, dass man sich absichert mit so einer Leine, dass man Dinge, die man möchte, durchsetzen kann, ohne dem Hund da irgendwie zu nahe zu treten und den Hund in eine blöde Situation zu bringen.
Vielen Dank, dass du das so ausgeführt hast. Ich würde dich gerne nochmal fragen, wie du überhaupt zu diesem Thema Couch stehst. Also viele Leute sagen mir, ich habe aber gar kein Problem damit, dass der Hund bei mir auf der Couch sitzt. Und ich muss dann immer so ein bisschen Spielverderberin sein und sagen, macht es lieber nicht. Was würdest du denn sagen, wenn der Hund da jetzt draufkrabbelt und die Leute grundsätzlich bei einem ganz frisch eingezogenen Hund kein Problem damit haben? Würdest du sagen, Couch ist okay oder würdest du eher davon abraten in der Anfangszeit?
Ich kann es ja verstehen. So ist es ja nicht. Ich kann jetzt von mir berichten, unsere Hunde dürfen auch auf die Couch, aber nur, weil sie auch akzeptieren, wenn sie es nicht dürfen. Und ich sage immer zu Neuhundebesitzerinnen oder Menschen, die einen Welpen bekommen oder einen Junghund aus dem Tierschutz oder dergleichen, wer im Paradies aufwächst, kann auch nur im Paradies überleben. Oder es ist immer leichter, von einer Hütte in eine Villa zu ziehen, als von der Villa in die Hütte. Nur weil ich es nicht sofort erlaube, heißt es nicht, dass ich es nie erlauben kann. Manchmal heißt ein Nein nicht, du darfst es nie, sondern jetzt nicht. Es ist immer blöd, wenn man erstmal die Situation hat, dass daraus ein Thema geworden ist, weil der Hund zum Beispiel nicht akzeptiert, dass er nicht drauf darf oder weil er knurrig wird, wenn man ihn runterholen will. Und das lässt sich einfach wunderbar vermeiden, indem man am Anfang sagt, pass auf, da hast du deinen Liegeplatz. Ich kann ja trotzdem mit dem Hund kuscheln. Man kann sich auch mal ein Kissen auf den Boden legen und sich mal zu dem Hund setzen oder den Hund mal zu sich einladen und da eben den Kontakt suchen. Das funktioniert ja nicht nur auf der Couch. Vielen Hunden hilft es tatsächlich auch erstmal, wenn gewisse Dinge begrenzt sind für sie, wenn sie nicht allzu viel Möglichkeiten haben. Das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Diese Grenzen, ein klarer Rahmen, auch die Tatsache, dass es Verbote gibt, die geben Orientierungsmöglichkeiten. Wir haben 5 eigene Hunde und es kommen häufig Hunde hier in unseren Haushalt dazu. Und gerade bei jungen Hunden ist es sehr spannend. Die dürfen nämlich bei unseren erwachsenen Hunden gar nichts. Die dürfen sich nicht zu ihnen in die Hundebetten legen. Die dürfen ihnen nicht das Maul lecken. Da ist immer erstmal die Methode unserer erwachsenen Hunde: Du darfst erstmal nichts. Du bist erstmal niemand. Genauso bei erwachsenen Hunden, als Neil hier zu uns kam, da hat er auch nicht mit anderen Hunden hier in Betten gelegen und sich die geteilt. Und das ist aber ein Prozess. Das kommt irgendwann. Das kommt mit dem Vertrauen ineinander. Das heißt, es geht erstmal darum, klarzumachen, pass auf, ich bin jemand, der hier was entscheiden darf. Und das möchte ich als Mensch in diesem sozialen Gefüge, Hund-Mensch, ja auch sein. Ich muss es auch sein. Menschen wünschen sich immer so diese Beziehung auf Augenhöhe. Und das ist immer so ein Irrglaube, weil die haben wir nicht. Wir können keine Beziehung auf Augenhöhe mit einem Hund führen, weil wir zwangsläufig Entscheidungen über ihn treffen müssen. Wir sind verantwortlich für den Hund. Wir entscheiden, wann der an der Leine läuft. Wir entscheiden, wann der Futter bekommt, wie der Futter bekommt. Das heißt, wir müssen gewisse Führansprüche, das ist immer so ein Wort, das finde ich so ein bisschen ungünstig klingt, aber es ist so, wir müssen gewisse Führansprüche irgendwie durchsetzen können, ohne dass wir jetzt irgendwie hier zu irgendwelchen Alphas werden oder von irgendwelchen Alpha-Theorien sprechen. Darum geht es gar nicht, aber wir müssen uns eben als Menschen diesem Hund gegenüber präsentieren können, sodass der sagt, okay, die Regeln gelten hier, die diese Person aufstellt. Und gerade unsicheren Hunden hilft das wahnsinnig doll, sich zu orientieren, auch zu akzeptieren, was man eben entscheidet. Und ich merke, dass gerade diese Hunde darüber deutlich mehr Sicherheit erfahren, als wenn man eben versucht, auf diese freundschaftliche Beziehung irgendwie auf Augenhöhe mit ihnen zu kommen, weil die brauchen jemanden, der ihnen hilft, der eine Orientierungsmöglichkeit bietet. Und das kann ich am Ende auch über gewisse Verbote herstellen.
Toll, dass du das so ausgeführt hast. Ich kann das wirklich so aus meiner laienhaften Sicht total unterstreichen. Das ist auch meine Erfahrung, dass eben Hunde, die spüren, dass man gewissermaßen sie gut und souverän führt, dass die ein viel entspannteres Verhalten zeigen als Hunde, die einen Menschen am anderen Ende der Leine haben, der so unsicher wirkt. Also das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und als du das eben so ausgeführt hast, habe ich noch so überlegt, das ist im Grunde genommen wie Eltern, ne? Also im Wolfsrudel ist es ja auch das Elternpaar, was die Welpen oder Nachkommen führt, und zwar ganz souverän, ohne Aggressivität und ohne Unterdrückung oder irgendwelches Alpha-Gerede, sage ich jetzt mal, sondern einfach souverän, auch mit einem klaren Rahmen, innerhalb dessen man sich bewegen darf und wo eben aber auch Grenzen klar definiert sind. Da würde ich gerne mal eine Sache jetzt nochmal nachfragen, und zwar das Thema Nein. Kommen wir nochmal zurück auf dieses Hund sitzt auf dem Sofa oder macht irgendwas. Viele Leute sagen ja dann nein, 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 nein. Ich kenne noch diesen Spruch, manche Hunde denken, sie hießen so, salopp ausgedrückt. Wie häufig sollte man das Nein verwenden und überhaupt mit dem Hund auch so reden? Ihm die Welt erklären, sage ich jetzt mal.
Das Problem ist ja, dass viele Leute Nein sagen, aber nicht Nein durchsetzen oder Nein machen. Jedes Wort ist irgendwie irrelevant, wenn dem keine Bedeutung innewohnt. Ich habe es gerade so in Trainings und Coachings mit Menschen häufig, dass ich denen mal sage, versuch doch mal zu Hause mal 7 Tage lang nicht mit deinem Hund zu sprechen. Und die Leute kriegen dann immer ganz große Augen und sagen, wie soll das denn funktionieren? Und damit meine ich nicht, dass man jetzt 7 Tage lang alles ignorieren soll, was der Hund tut, sondern mal schauen, ob man gewisse Dinge vielleicht mal durchgesetzt bekommt. Ich brauche einem Hund nicht 3-mal Nein sagen, wenn er es dann eh nicht tut. Ein Beispiel: junge Hunde beißen einem unfassbar gerne in die Hände. Gerade so Welpen, sehr junge Junghunde, die sind einfach noch sehr snappy mit ihrem Fang und machen dann da oft an den Händen rum. Und viele Menschen sagen dann in so einer spielerischen Attitüde beinahe nein. Manchmal werden sie auch ein bisschen schroffer und trotzdem machen die Hunde weiter. Da ist immer die Frage, nein kann dann erst tatsächlich dazu führen, dass der Hund das lässt, wenn er merkt, dass Nein eine gewisse Grenze beinhaltet. Und das kann im Zweifel bedeuten, dass dem Hund zum Beispiel entweder etwas Unangenehmes widerfährt, wenn er es trotzdem nicht lässt, oder aber, dass das, was er gerade macht, sich nach dem Nein nicht weiter lohnt. Und das muss man herstellen können. Das heißt, wir haben jetzt gerade auch eine sehr junge Junghündin hier, die eben manchmal sich so ein bisschen hochschaukelt, was das angeht, dieses körperliche in die Hände beißen. Und wenn ich das nicht mehr möchte, sage ich auch durchaus mal Nein und halte die mir mit beiden Händen tatsächlich fest am Halsband unterhalb des Kopfes und halte sie in einer gewissen Ruhe, sehr eindringlich. Und dann mache ich auch keinen Spielkram mehr und bin in meiner ganzen Stimmung dann einmal sehr ernst. Ich bin nicht laut oder harsch mit der und auch nicht grob, aber ich bin sehr bestimmt und meine das dann ernst. Man kann in solchen Situationen auch immer gucken, woher kommt es. Gerade junge Hunde, die möchten auf irgendwas beißen. Das heißt, es geht ja auch irgendwie darum, Bedürfnisse zu erkennen und im Zweifel Alternativen zu geben. Und auf der anderen Seite aber Dinge, die ich sage, auch ernst zu meinen. Ich brauche einem Hund nicht 10-mal sagen, dass er auf seinen Platz gehen soll. Wenn er es eh nicht tut, dann kann ich den Hund zum Beispiel an der Hausleine nehmen und auf seinen Platz führen. Das sind so Dinge, Hunde mit dem Namen ansprechen, Nein sagen, aussagen, den Hund rufen. Das sind immer Dinge, wo ich sagen würde, macht es nicht mehr als 2-mal maximal. Und wenn der Hund es dann nicht tut, setzt es durch und überlegt euch, wie ihr das machen könnt. Was für Möglichkeiten gibt es, gewisse Dinge, die ihr euch wünscht, in letzter Instanz durchzusetzen. Und wenn einem da Ideen fehlen, ist das immer eine Möglichkeit, da mal einen Trainer oder eine Trainerin zu Rate zu ziehen, weil das sind so diese Momente, in denen Hunde natürlich so lückenhaftes Verhalten bei uns erkennen und ja, wo dann natürlich so ein gewisses Bild von uns ins Wanken geraten kann und dann machen sich Hunde irgendwann, wenn man Pech hat, mal einen Spaß draus sozusagen, ne? Und merken, okay, der Mensch sagt es immer, aber am Ende meint er es gar nicht so und das kann im Alltag dann problematisch werden. Das ist mit einem sehr jungen Hund dann vielleicht noch witzig, aber desto älter er wird, desto weniger lustig wird es. Und wenn es vielleicht um die Zimmerpflanze geht, die er ankaut und mein Nein ist nichts wert, dann ist es nur die Zimmerpflanze. Wenn es dann aber Nachbars Struppi ist, wäre schon gut, wenn Nein dann auch Nein bedeuten würde.
Ich möchte jetzt noch mal kurz auf dieses Thema souveräne Führung zu sprechen kommen. Das ist ja nicht jedem in die Wiege gelegt, ne? Ich meine, ich finde, du hast das ganz toll dargestellt, dass die meisten Menschen, die ich auch kenne, haben schon den Wunsch, so guter Kumpel zu sein, so auf Augenhöhe. Das ist aber nicht möglich. Davon muss man sich verabschieden, habe ich jetzt gelernt. Dieses souveräne Führung zu sein, auf die sich mein Hund auch verlassen kann, dass er auch weiß, wenn ich Nein sage, dann heißt es auch Nein. Oder wenn ich eben eine Grenze aufstecke, dann ist diese Grenze auch existent und wird auch eingehalten. Und zwar ohne großes Bohai, sondern es ist dann eben einfach eine Grenze und der Hund spürt es auch, dass ich das ernst meine. Wo kann ich das lernen?
Ich glaube, am ehesten geht es darum, dass man versteht, warum man so sein sollte. Ich finde, so Kind-Hund-Vergleiche hinken immer ein wenig. Aber ich habe ein Kind, das ist noch ein Kleinkind. Aber für mich ist sehr klar, ich möchte nicht die beste Freundin meines Kindes sein. Ich möchte seine Mama sein. Und auch als so eine wahrgenommen werden. Das schließt nicht aus, dass wir eine wunderbare Bindung zueinander haben, dass ich eine Person sein möchte, an die mein Kind sich jederzeit wenden kann mit allen Sorgen und Zweifeln und auch mit Wut und Ärger. Aber ich bin die Mama. Und nicht die beste Freundin, mit der man alle Pferde stehlen kann. Ich möchte auch die Person sein, vor der mein Kind vielleicht irgendwann mal ein Geheimnis haben wird, weil ich eben die Mama bin. Das ist mit Hunden recht ähnlich. Das sind meine Hunde und ich liebe die alle. Und man merkt vor allem in Situationen, die für die vielleicht besorgniserregend sind. Ich habe eine Hündin, die ist mit fremden Hunden sehr unsicher. Und da merkt man, dass die mir unfassbar viel Vertrauen entgegenbringt, weil sobald der irgendwas unsicher ist, kommt die immer zu mir. Sei es in diesen Hundebegegnungen, dann sucht die meine Nähe, positioniert sich sehr aktiv hinter mir. Wenn es draußen gewittert, wenn Silvester ist, dann kommt die sehr nah. Das heißt, man merkt, die sucht da eben Anschluss und weiß, dass sie bei mir Sicherheit finden kann, ohne dass ich diese Beziehung auf Augenhöhe mit ihr habe, weil mir durchaus bewusst ist, dass ich Entscheidungen treffe und sie meistens eher nicht. Das heißt nicht, dass ich alles und immer über meinen Hund entscheide. Ich entscheide tatsächlich über unsere erwachsenen Hunde im Alltag recht wenig. Die dürfen sich sehr frei bewegen. Die dürfen ihre Liegeplätze weitestgehend selbst wählen. Aber wenn ich etwas entscheide, dann zählt es. Darum geht es. Gerade bei Hunden, die jetzt eben neu hier sind oder bei jungen Hunden, da entscheide ich anfänglich noch mehr, weil die noch nicht so viele eigene gute Ideen haben. Auch denen fehlt noch ein gewisses Selbstverständnis für die Regeln, die wir im Alltag haben. Und da benötigt es dann häufig noch ein wenig mehr Anleitung. Und ich kann immer, weniger machen. Ne? Wenn ich merke, gewisse Dinge funktionieren, dann schaue ich auch immer gerne mal, wie ist es denn jetzt, wenn ich jetzt irgendwie mal nicht sage, du gehst mal auf deinen Platz, wenn Besuch kommt. Kann der Hund das vielleicht auch so jetzt schon ganz gut leisten? Hat der eine gute Idee inzwischen? Oder auch mit dem Nil, der hier war, der durfte hier später auch zu uns auf die Couch. Und wenn wir gemerkt haben, oh, jetzt kriegt er ein bisschen Oberwasser, dann musste er wieder runter. Aber dann war eben klar, er geht jetzt auch runter, wenn wir das wollen und fängt dann nicht an, uns anzuknurren zum Beispiel. Darum geht es nicht, dass ich immer und alles über meinen Hund entscheide und er nie Hund sein darf im Sinne von sich von mir lösen und erkunden oder seinen Liegeplatz frei wählen und entscheiden, wo er sich aufhält, sondern wenn ich etwas sage, dann setze ich das eben durch. Und ich finde, manchmal hilft es schon, sich mal gut zu überlegen, was möchte ich alles im Alltag. Gerade so Ersthundebesitzerinnen haben häufig ganz, ganz viele Vorstellungen und unfassbar viele Regeln. Ich hatte das neulich in einem Termin. Ich frage mal, was wünscht ihr euch? Und dann bekommen Leute von mir so ein Arbeitsblatt, wo sie sich mal alles aufschreiben dürfen, was sie von dem Hund wollen. Und ganz, ganz oft sind Dinge dabei, wo ich dann frage, wie willst du das im Alltag dann durchsetzen? Ja, und dann merkt man schon, das wird schwierig. Manchmal kann das auch bedeuten, dass ich gewisse Regeln, die ich mir vielleicht eigentlich wünschen würde, vielleicht mal nicht aufstelle, weil ich die gar nicht durchsetzen kann. Und da ist alleine die Tatsache, dass man sich mal wirklich Gedanken darüber macht, was kann ich im Alltag wirklich verbindlich erwarten, weil ich auch in der Lage bin, mich um die Durchsetzung dessen zu kümmern. Und was vielleicht nicht, eine unfassbar große Hilfe, weil es einen einfach glaubhaft macht in dem, was man halt eben erwartet. Ich brauche nicht sagen, mein Hund darf nie auf die Couch, wenn ich ganz, ganz viel Zeit am Tag vielleicht gar nicht in dem Raum bin, wo die Couch ist, mein Hund aber. Weshalb ich immer sage, pass auf, wenn du das möchtest, dann musst du entweder dafür sorgen, dass die Couch verbarrikadiert ist, wenn du nicht da bist, oder die Zimmertür muss geschlossen sein, oder du stellst vielleicht die Regel auf, du darfst nicht auf der Couch sein, wenn ich drauf sitze. Meistens geht es ja nicht um die Couch. Die Couch ist irgendwie, da liegen Hunde drauf, aber meistens geht es um dieses gemeinsam da drauf sein. Und da kann es manchmal schon helfen, dass man sagt, okay, die Regel ist gar nicht, du darfst nie auf die Couch, sondern wenn ich auf der Couch sitze, darfst du nicht einfach selbstständig draufgehen. Das wirkt so millimeterpisserig, aber das ist ein kleiner, bedeutender Unterschied, sich mal zu überlegen, wie möchte ich diese Regeln wirklich haben? Ich hatte neulich ein Pärchen in der Beratung, die einen sehr offenen Wohnbereich haben, gesagt haben, der Hund soll nicht in die Küche. Da habe ich gesagt, es ist sportlich, weil es gab keine Tür, die man schließen konnte. Dann habe ich gefragt, seid ihr in der Lage, das immer durchzusetzen, dass der Hund nicht in die Küche geht? Und wenn ja, wie wollt ihr das denn machen? Ja, und dann wurde es schon schwierig. Und dann habe ich gefragt, warum soll denn der Hund nicht in die Küche? Ja, wenn wir kochen und so. Dann habe ich gesagt, okay, weil das ist ja ein Unterschied. Das heißt, man könnte ja sagen, wenn ihr kocht, dann soll der Hund nicht in diesen Bereich kommen. Dann kann ich das ja durchsetzen, weil dann bin ich dort anwesend. Das sind so kleine, feine Dinge, die im Alltag dazu führen können, dass mein Hund mich als konsequent wahrnehmen kann, weil ich konsequent sein kann. Es ist genau dasselbe mit an der Leine ziehen. Viele Menschen wollen, dass der Hund von jetzt auf gleich niemals an der Leine zieht. Und dann frage ich immer, kannst du das wirklich in jeder Sekunde deines Spaziergangs, trotz zwei Kindern, die du hast, trotz dem anderen Hund, den du hast, wirklich von Anfang an durchsetzen, dass der Hund nie an der Leine zieht? Ja, ist schon schwer. Ja, ne? Und dann sage ich immer, ja, dann überleg dir etwas, woran dein Hund verstehen kann, wann darf er vielleicht auch mal ziehen ein bisschen und wann nicht. Da helfen gewisse Ritualisierungen im Zweifel, dass ich sage, ich unterscheide vielleicht zwischen Halsband und Geschirr oder habe dann eben, am Anfang sollte man die Hunde ja doppelt sichern, das heißt, ich würde nicht einfach nur aufs Halsband umschnallen, aber dann zum Beispiel ein gutes Startritual haben, das dem Hund vermittelt, jetzt wird zum Beispiel nicht gezogen, jetzt orientierst du dich. Ich glaube, am ehesten kann man, und das war deine Eingangsfrage zu dieser Person werden, indem man sich wirklich mal einen richtig guten Plan macht und überlegt, wie kann ich gewisse Regeln, die mir wichtig sind, im Alltag dann auch wirklich durchsetzen.
Klasse. Also wirklich, zieh echt den Hut. Ich bin total begeistert, was du hier gerade an tollen Alltagstipps auch kommunizierst. Das ist einfach wunderbar. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich, Johanna. Erstens, du bist ja Trainingsperson bzw. Hundeschule. Wie findet man dich, wenn man jetzt den Wunsch hat, vielleicht gibt es ja Zuhörerinnen und Zuhörer, Neuhundebesitzerinnen, Besitzer, die den Wunsch haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Wo findet man dich?
Man findet mich zum einen auf Instagram unter johanna-hundemensch. Ansonsten habe ich eine Website, die heißt www.hahutra.de, also hahutra.de. Ansonsten habe ich ein Buch geschrieben zusammen mit einem Kollegen. Das finde ich für viele Leute, die jetzt vielleicht auch das erste Mal einen Hund haben und ungefähr diese Dinge, die ich gerade besprochen habe, ein bisschen genauer wissen wollen und sich überlegen wollen, wie kann ich wirklich planvollen Hund erziehen. Das ist so ein Werk, wo ich sagen würde, wo wir so viele grundsätzliche Dinge tatsächlich einfach reingeschrieben haben, vom Ausdrucksverhalten über planvolle Regeln im Alltag, die Lerntheorie, das heißt, wie lernen Hunde eigentlich wirklich, was ergibt Sinn, was ergibt keinen Sinn, was sind gute Belohnungen, was sind empfehlenswerte Korrekturen oder was macht vielleicht auch eine Korrektur zu einer Korrektur etc. Das haben wir da alles reingeschrieben. Das Buch heißt Hunde erziehen ohne Schimpfen. Es vermittelt immer so ein bisschen den Eindruck, als sei ich jemand, der Hunde irgendwie grenzenlos erzieht und vermeintlich rein positiv. Das ist so nicht, aber es geht mir darum, eben sinnloses Gemotze einfach außen vor zu lassen, weil das ist meistens das, was wirklich am Ende auch unfair wird Hunden gegenüber und so Gemüter hochkochen lässt, wenn man, was ich vorhin sagte, schon mit dem Aggressionsverhalten, das bringt meistens wenig, wenn ich Aggressionsverhalten irgendwie versuche in den Griff zu kriegen. Ja, dieses Buch vermittelt, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge, in denen es vor allem eben darum geht, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich Gedanken darüber zu machen, wie man einen Hund wirklich planvoll und fair und vor allem auch typgerecht erziehen kann. Hunde erziehen ohne Schimpfen.
Das werde ich auch gleich noch mit in die Beschreibung dieses Podcasts mit einbeziehen. Vielen Dank. Letzte Frage ist eigentlich eine geschlossene Frage, aber ich sage das trotzdem mal, was ich jetzt gerade denke. Und zwar ist dieses Angebot und auch dieses Buch, was du geschrieben hast und auch die Arbeit mit einem Hundemenschen wie dir, ist das nur für Menschen, die noch nie einen Hund hatten? Oder würdest du sagen, auch Leute, die schon 30 Jahre einen Hund haben, profitieren davon, mit einer Trainingsperson zusammenzuarbeiten?
Grundsätzlich finde ich, dass man von außen immer noch mal einen anderen Blick bekommt, als die eigene subjektive Wahrnehmung einem widerspiegeln kann. Und ich glaube, es ist nichts gefährlicher, als zu glauben, man weiß schon alles. Ich nehme von mir vertrauten HundetrainerInnen oder KollegInnen auch super gerne Ratschläge an, in Bezug auf meine eigenen Hunde. Und ich hatte mit meiner einen Hündin tatsächlich selber mal so einen Moment, dass ich irgendwie dachte, boah, da muss jetzt mal jemand drauf gucken. Und habe eine sehr geschätzte Kollegin gefragt, ob die uns mal auf einem Spaziergang begleiten könnte. Weil es ist immer was anderes, ob ich selber in der Situation stecke oder ob ich von außen drauf gucke. Und dementsprechend finde ich es immer sehr lobenswert, wenn auch Menschen, die vielleicht denken, ja, ich habe eigentlich schon alles gesehen und ich hatte doch schon alles, wissbegierig bleiben und sich weiterbilden. Ich glaube, das größte Ausschlusskriterium, jemandem einen Hund zu geben, der hier bei mir in Obhut ist, ist in aller Regel, wenn jemand sagt, ja, er hat schon 30 Jahre Hundeerfahrung und er kann sowieso alles schaffen. Das ist für mich so eine große Red Flag, weil ich immer denke, da fehlt mir auch ein bisschen Demut vor dem Hund und vor der Sache. Durch meine Hände sind jetzt schon wirklich viele Hunde gegangen, viele Pflegehunde. Ich habe einige eigene Hunde. Ich habe mit meinem Partner zusammen Zeit in Rumänien verbracht lange und habe viele Hunde kennengelernt und stelle immer wieder fest, sie sind doch alle anders. Es gibt durchaus auch Hundetypen, mit denen ich zum Beispiel selber noch keine Erfahrungen gesammelt habe, weil es irgendwie seltene Hunderassen sind, mit denen ich jetzt gar nicht irgendwie so zusammenlebe. Oder es gibt auch einfach Fachbereiche, in denen ich jetzt nicht die Ansprechpartnerin meiner Wahl irgendwie wäre. Ich bin zum Beispiel im Beschäftigungsbereich auch wirklich schlecht. Also ich könnte Menschen nicht gut erklären, wie sie mit ihrem Hund wirklich sauber zum Beispiel Agility machen oder Mantrailing oder dergleichen. Da bin ich nicht die Person, die ich jemandem empfehlen würde, wenn er sich dahingehend beraten lassen wollen würde. Und da denke ich, können Menschen eigentlich immer nur dazu lernen. Man wird nicht dümmer. Dementsprechend finde ich es immer sehr ehrenwert, wenn auch Menschen, die vielleicht schon mehrere Hunde hatten und nicht ganz neu in dem Business sind, sagen, hey, es kommt jetzt ein neuer Hund dazu. Ich hole mir mal jemanden ins Gespräch. Und manchmal kann es sein, dass man nur ein einziges Beratungsgespräch hat, wo man wirklich einmal einen guten Plan aufstellt, wo man sich auch mal austauscht. Es geht ja gar nicht darum, dass ich mir alles sagen lassen muss. So funktionieren meine Coachings auch in aller Regel nicht. Wie ich gerade schon sagte, ich frage die Leute, was wünschst du dir denn? Was ist denn dein Plan? Und dann schaut man gemeinsam mit den Ressourcen der Menschen, weil auch Menschen sind ja unterschiedlich. Was passt zu euch? Was könnt ihr umsetzen? Was passt zu eurem Hund? Und im Best Case hat man, wenn man selber schon recht gut informiert ist, einfach irgendwie einen Sparringspartner, mit dem man sowas gemeinsam angehen kann und kluge Pläne schmieden kann.
Ich habe auch eben gerade gedacht, wir sprechen ja in unserer Arbeitswelt oft von diesem lebenslangen Lernen. Das hat sich so etabliert. Warum nicht auch in der Hundewelt? Aber da begegne ich oft eben Menschen, die sagen, ich hatte jetzt schon 15 oder 30 Jahre einen Hund und ich weiß, wie das geht. Der neue Hund muss dann quasi auch genauso sein wie der alte Hund. Das erwarte ich sozusagen von ihm. Ich meine, so deutlich wird es nicht gesagt, aber es schwingt so ein bisschen zwischen den Zeilen mit. Und ich sag dann immer so ein bisschen salopp, so jeder Hund ist anders komisch, aber jeder Mensch eben auch. Das hast du ja eben auch gesagt. Wir sind ja alle unterschiedlich. Niemand ist perfekt und jeder lernt auch anders in einem anderen Tempo oder fühlt sich eben stimuliert durch unterschiedliche Anreize oder so. Ich finde es ganz toll und kann einfach nur jedem raten, eine Trainingsperson aufzusuchen, sich Rat einzuholen und sich einfach unterstützen zu lassen. Ich hoffe wirklich, Johanna, dass noch ganz viele Hunde durch deine und eure Hände gehen werden. Auch an deinen Partner nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für eure wirklich ganz tolle Arbeit, die ihr mit Neil geleistet habt und überhaupt, was ihr noch leisten werdet für die vielen Hunde, die hoffentlich noch das Glück haben werden, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen. Dankeschön, Johanna.
Ja, danke dir. Danke für die Einladung hier in den Podcast. Ich hoffe, dass wir hier einige Menschen erreichen konnten, denen das eine Hilfe sein wird. Und auch danke für eure wichtige Arbeit in Griechenland und hier vor Ort.
Danke. Hier endet nun unsere heutige Podcast-Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass es Ihnen genauso gefallen hat wie mir und dass Sie viel Interessantes für Ihren Alltag mit Ihrem vierbeinigen Freund mitnehmen konnten. Ich hoffe, dass wir uns bei einer unserer nächsten Podcast-Sendungen wiederhören. Bis dahin, alles Gute.